Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung. Rund um psychische Krisen, Erkrankungen, gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Experten und Expertinnen. In dieser Folge spreche ich mit Annika. Herzlich willkommen und wir sprechen über Borderline. Hallo Annika.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Hallo. Borderline ist eine psychische Erkrankung, über die ich zumindest gelernt habe, dass sie schwer zu verstehen ist, schwer zu vermitteln ist für Betroffene und Angehörige und nicht ganz einfach zu behandeln. Die offizielle Definition, die Borderline-Störung ist eine schwerwiegende Störung der Gefühlsregulation. Sie gilt als eine Störung, die die Identität des Betroffenen beeinflusst. Wir als Stiftung haben einige Erfahrungen mit dem Thema Borderline gesammelt an den zwei Borderline-Tagen, die wir 2017 und 2019 gemacht haben. Und aus diesem Grund haben wir uns auch entschieden, einen zweiteiligen Podcast zu machen im Monat März. In 10 Tagen spreche ich mit Rika Markus, die uns als Expertensicht zu dem Thema Rede und Antwort steht. Und wir haben dann auch die Gelegenheit, auf das heutige Gespräch ein bisschen Bezug zu nehmen. Unser Gast heute ist Annika. Annika lebt im Sauerland bei ihrer Familie in der Nähe von Brilon, ist 27 Jahre alt. Ich sage nochmal ganz herzlich willkommen, liebe Annika, und erzähl uns doch mal ein bisschen, wer du bist, was du so machst, was du magst, was du nicht magst. Einfach ein bisschen was zu dir.
Genau, also ich bin Annika, ich bin 27 Jahre alt. Musik ist ein ganz, ganz großer Punkt in meinem Leben. Das ist nicht nur meine Therapie, sondern auch ganz, ganz großes Hobby. Wer meine Seite in Instagram kennt, dem fällt sofort auf, dass ich ein ganz, ganz großer Ray Garvey-Fan bin. Das ist auch, wenn Sommer natürlich ist, da bin ich auf vielen Konzerten. Da gehe ich halt total drin auf. Wenn man mich so erlebt, würde man das nicht unbedingt denken. Viele Leute denken auch so auf Konzerten. Würde man nicht denken, aber da gehe ich total drin auf und das hilft mir auch sehr im Umgang mit allen. Und aber ich bin auch ein ganz großer Tierliebhaber. Wir haben einen eigenen Hund, ich liebe Pferde über alles. Wie du schon sagst, ich wohne im Sauerland. Ich bin großer Naturliebhaber, ich fotografiere gerne. Ich versuche halt durch die Fotografie auch viel Achtsamkeit zu machen, halt auf kleine Dinge zu achten. Ich bin ein bisschen verrückt, nicht nur durch die Krankheit, sondern allgemein auch ohne die Krankheit. Ich war immer schon ein bisschen anders, aber so bin ich auch einfach ein bisschen crazy. Aber ich bin auch gerne crazy.
Bisschen crazy finde ich eigentlich. Bisschen crazy ist doch sympathisch, oder?
Genau. Und bisschen crazy ist ja ganz nett. Ne?
Und alles andere ist ja auch ein bisschen langweilig.
Genau, also ich bin lieber anders und ein bisschen mehr crazy als halt so normal und so gleich wie jeder andere. Also da bin ich lieber ein bisschen halt crazy. Deswegen, da bin ich einfach lieber etwas, ja, so halt.
Schön. Genau. Hast du noch Geschwister?
Genau, also ich habe noch einen älteren Bruder, der ist, hat erst studiert, Maschinenbau. Und dann hat er noch eine Ausbildung hinterher gemacht im irgendwas anderes, aber da habe ich nicht so viel Ahnung von, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber er ist 3 Jahre älter.
Und lebt auch noch bei euch zu Hause?
Er ist tatsächlich jetzt ausgezogen vor, Moment, lass mich, 2 Jahren. Also er hat jetzt auch hier in unserem Dorf ein Haus gekauft und macht das jetzt halt gerade, modelliert es um sozusagen. Mhm. Und da zieht er dann mit seiner Freundin rein.
Okay.
Genau. Aber vorher hat er halt auch noch bei uns.
Genau. Alles klar. Nun wollen wir ja heute über einen ganz persönlichen und sicherlich auch sehr wichtigen Teil beziehungsweise eine wichtige Erfahrung von dir sprechen und einen wichtigen Teil deines Lebens. Du hast es eben schon gesagt, du bist ein bisschen verrückt und ein Teil davon ist ja sehr schön und den mögen wir, ne? Das, was wir eben hatten, das etwas anders sein und ein bisschen crazy sein, aber manchmal macht es eben auch Probleme, ne? Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Und du bist so offen und so bereit, uns dazu was zu erzählen, was ich erstmal ganz, ganz großartig finde. Denn ohne Menschen wie dich könnten die anderen nicht so viel davon erfahren und ohne deine oder eure Offenheit an der Stelle. Jetzt fange ich mal an mit einer ganz einfachen Frage. Wie geht's dir heute?
Also ich muss sagen, deine Worte berühren mich gerade. Aktuell kann ich tatsächlich sehr wenig weinen. Jetzt habe ich aber tatsächlich Tränen auch, weil die Worte haben mich jetzt tatsächlich total tief berührt. Weil das sieht nicht jeder so. Und nicht jeder findet es gut, dass ich so offen damit umgehe. Aber es ist halt für mich wirklich eine Strategie, wie der Titel ja auch des Podcasts ist. Und mir geht es im Moment, ehrlich gesagt, nicht sonderlich gut. Aber ich habe mich jetzt tatsächlich seit, weiß gar nicht wann, Paula hat sich, glaube ich, bei mir gemeldet, dann glaube ich im Dezember, wo ich nachgefragt habe. Ich hätte damit auch gar nicht gerechnet, dass es wirklich nochmal dann zu einer Anfrage kam, habe ich mich riesig gefreut und habe sofort gesagt, ja, natürlich. Und da war ich total, ich dachte so, wow, krass, also dass jemand mit mir arbeiten möchte, so. Und da habe ich mich seit Dezember drauf gefreut, dass ich das heute mit dir machen darf.
Schön.
Deswegen, also ich war total aufgeregt, auch heute Morgen. Und ja, es berührt mich halt, jetzt hier zu sitzen und einen Teil meines Lebens zu erzählen, aber auch eben Aufklärung zu machen und ein bisschen die Vorurteile kleiner zu machen.
Umso schöner, dass du mit uns sprichst, auch wenn es dir gerade nicht so gut geht. Das finde ich mutig und das finde ich auch sehr beachtlich, denn das würde auch nicht jeder tun. Ne?
Ja, genau.
Was war denn wichtig auf dem Weg zur Genesung oder, ja, sagen wir mal, auf dem Weg, den du eingeschlagen hast? Oder zur Behandlung vielleicht?
Genau, bei mir würde ich eher so sagen, zur Behandlung. Also ich glaube, das ist da auch sehr individuell bei jedem Betroffenen anders. Bei mir zur Behandlung. Also ich glaube, das Wichtigste war erstmal diese Diagnose schwarz auf weiß. Es war sehr lange so wischiwaschi, so nee, das ist das nicht. Also ich habe die ersten Symptome habe ich tatsächlich durchgeführt. Also die Borderline-Symptome habe ich 2016 das erste Mal so gemerkt. Ich habe halt gemerkt, dass da ist noch was anderes. Aber es hieß immer, nein, das ist das nicht. Und wo ich dann das erste Mal 2018 die Verdachtsdiagnose bekommen habe, es klingt ein bisschen doof, aber ich war so dankbar, weil ich gedacht habe, endlich hat es wenigstens so einen kleinen Namen, die Verdachtsdiagnose, weil es endlich einen Namen hatte, das Kind sozusagen. Und ja, dann 2019 habe ich halt die nicht nur eine Verdachtsdiagnose, sondern wirklich diese Schwarz-auf-Weiß-Diagnose bekommen, die feste Diagnose. Und natürlich war das erstmal hart, die schwarz auf weiß zu lesen, die nicht nur so im Kopf zu haben, sondern wirklich auf dem Blatt Papier. Aber das Kind hatte einen Namen und ich sag mal, wenn ich keine Diagnose habe, kann ich auch nicht daran arbeiten.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ne? Also war es auch deshalb gut, weil es hilfreich war, um dann anzufangen, was zu tun und zu wissen?
Genau.
Okay.
Genau, weil ich sag mal, wenn man keine Diagnose oder wenn das, was da passiert, keinen Namen hat sozusagen oder keine Diagnose oder was auch immer, kann ich ja auch nichts dagegen tun. Ne? Wenn man immer so, hoch, ja, was habe ich denn? Und so, ja, was soll man dann tun? Und ich habe halt immer gemerkt, da ist noch mehr. Ne? Und das ist halt so dieses Gesamtpaket mit vielen anderen Dingen darunter sozusagen. Und ich habe halt immer so dieses Gefühl gehabt, das fühlt sich anders an. Und wo ich dann wirklich diese Diagnose hatte, das war so, da fiel mir so dieser Stein vom Herzen, so endlich hat eben dieses Kind diesen Namen. Mhm. Und der Weg halt zur Diagnose ist so lang. Es ist so, man fragt ständig nach, was ist das? Oder was könnte es sein? Mhm. Und das Problem ist, was mir auch eine Therapeutin gesagt hat, ich möchte ihnen die Diagnose nicht geben, also ich verstehe das auch durchaus, weil man bekommt diese Diagnose natürlich auch nicht mehr weg, weil die ist halt sehr abstempelnd. Aber ich lerne halt jetzt auch aktuell, dass sie halt ja natürlich auch sehr komplex ist. Und es ist halt jetzt zum Beispiel, früher habe ich auch immer gedacht, es ist nur sich selber verletzen, aber dass es so viel mehr ist als das.
Kannst du?
Wissen viele nicht, ne? Mhm. Ja.
Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen Einblick geben, was du gespürt hast, was passiert ist, so dass du überhaupt angefangen hast zu suchen nach einer Diagnose oder also wie hast du gemerkt, dass irgendwas crazy ist und so crazy, dass du damit dir vielleicht Hilfe suchen musst?
Also ich habe das tatsächlich mal etwas als einen Text aufgeschrieben. Ich würde den einfach mal etwas vorlesen, weil das ist dann ein bisschen besser. Vielleicht kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Ist das okay, wenn ich das einfach mal ein bisschen vorlese? Kann mir den auch hinterher gerne schicken, wenn ihr den nutzen wollt oder so. Also ich fange einfach mal an. Wir fühlen extrem und viel stärker und vieles fach stärker halt als normale und gesunde Menschen. Wir haben keinen An-Aus-Knopf, den wir nutzen können. Wir haben immer eine Grundanspannung. Entspannung kennen wir eigentlich nicht. Also wir sind halt eigentlich immer angespannt. Wir haben eigentlich auch eine Hochanspannung, so zwischen, ich sag mal, in einer Therapie haben wir gelernt, zwischen 30 und 50 ist so unten, sag ich mal. 50 und 70 ist schon so mittelgradig und 70 bis 100 ist dann das Ende sozusagen. Mhm. Dann ist man in dem Hochstressbereich. Und genau, jetzt lesen wir mal weiter. Impulsivität gehört bei vielen von uns zum Alltag, auch bei mir. Mhm. Ich habe es halt gemerkt, ich bin ständig ausgerastet, was ich vorher nie hatte. Also ich hatte extreme Wutattacken. Ich bin bei den kleinsten Dingen ausgerastet, bin laut geworden, habe geschrien, wirklich laut geschrien, wo man denkt, so, was hat die? Warum wird die laut? Und ich konnte es halt auch echt überhaupt nicht kontrollieren. Mhm. Ich kann es oftmals heute noch nicht. Wir rasten bei kleinsten Spannungen aus und bleiben erstmal längere Zeit auf dieser Bergspitze. Wir können es nicht einfach regulieren und wieder runterwandern. Unsere Stimmungen ändern sich täglich zigmal und von jetzt auf gleich. Und auch das können wir anfangs ohne Hilfe nicht steuern oder kontrollieren. Das sind nur ein paar Punkte, was Borderline so extrem kräftig und zum täglichen Kampf macht. Ich habe jetzt halt noch hier ein bisschen was, die besonderen Merkmale, was es auch ein bisschen positiv macht, was wir auch können. Wir können aber auch ganz besonders feinfühlig sein. Unsere Fähigkeiten sind unter anderem Kreativität, feinfühlig sein, extrem empathisch, einfühlsam, sehr hilfsbereit, sehr sozial, intelligent, stark. Und ich kann dazu sagen, das haben meine Eltern tatsächlich jetzt schon öfters gesagt, Annika ist tatsächlich durch diese Borderline-Persönlichkeitsstörung oder diese Erkrankung, sag ich mal, Störung mag ich nicht so vor, wirklich schlau geworden. Also wenn ich jetzt zurückdenke, die Lehre, damals hätte ich niemals gedacht, dass ich dieses heute wirklich mit ihr mache. Also das hätte ich damals niemals gedacht. Und deswegen, das sind halt so diese Fähigkeiten. Mhm. Auch. Und man kann sich das halt auch so vorstellen. Wir haben halt so, ich nenne das so schön so Tentakeln und so Antennen, mit denen wir so ja, ich sag mal, ja, eben dieses, wir merken viele Dinge viel früher als andere Leute, Menschen, die eben diese Erkrankung nicht haben. Also, deswegen triggert uns halt vieles auch, ein Wort, kann ein Geruch sein. Und die Borderline-Störung kommt ja auch durch entweder ein Trauma oder aber kann auch genetisch bedingt oder kann aber auch halt einfach mit in die Wiege gelegt gekommen sein. Es ist halt praktisch Fluch und Segen zugleich. Ich muss sagen, mittlerweile habe ich tatsächlich, also in den richtig krassen Momenten und Phasen hasse ich sie und denke so, warum habe ich das? Wieso kann ich nicht einfach normal sein? Aber jetzt, ja.
Alles gut. Ich wollte sagen, also ich finde es total schön, dass du bei all der Schwere, die dir das abverlangt, auch noch positive Seiten daran sehen kannst. Ich glaube, da tun sich viele Betroffene, glaube ich, sehr, sehr schwer. Aber das gibt natürlich das gibt eine schöne Haltung auch zu sich selbst, wenn man sagen kann, ja, ich habe da auch was, was andere vielleicht nicht haben, ne? Und das andere ist, was ich denke, wenn ich dir so zuhöre, ist, ich halte das für unglaublich anstrengend, ja, immer in dieser Anspannung zu sein und immer auch Wut. Also selbst wenn man die nicht regulieren kann, ja, das ist irrsinnig anstrengend. Ich glaube, ich wäre nach 2 Tagen total kaputt und erschöpft. Ne?
Genau.
Kannst du uns denn erzählen, was passiert ist nachdem du die Diagnose hattest? Wie du, also du sagst, heute ist jetzt nicht so ein super Tag, aber insgesamt hast du ja begonnen mit Behandlung und Therapie, nehme ich mal an, und wie es kommt, dass du dann doch deinen Weg gefunden hast. Das sind ja immerhin jetzt 4, 6 Jahre seitdem. Was ist seitdem passiert? Was hast du gemacht?
Also ich bin immer noch in Therapie, also ich habe ein paar Einzeltherapien hinter mir, wobei die jetzt nicht so wirklich auf Borderline spezialisiert war. Meine erste wirkliche Einzeltherapie beginnt erst bald, sag ich mal. Genau, also aktuell mache ich ja dieses Selbsttraining. Da lernen wir halt auch, wir haben halt in der Kinder- und Jugend so Schemata kennengelernt, ja, in uns sozusagen. Sowas lernt man halt im Steps-Training und halt auch so der Umgang mit Borderline, der ist ja auch nicht ganz einfach und das merke ich selbst heute noch. Also ich habe erst 2 Module vom DBT gemacht, beziehungsweise eigentlich sind es schon 3, aber ich habe das ambulant gemacht und das war nicht einfach. Das ist halt, viele denken immer so, ob nur Therapie ist doch nur da sitzen und nichts tun, aber dass es harte Arbeit ist, dahin zu gehen, sich mit dem Körper und mit der Seele auseinanderzusetzen, sich selber auseinanderzusetzen. Und dann sich noch mit den Gedanken und Gefühlen auseinandersetzen. Also das ist nicht einfach. Und das ist halt, andere gehen arbeiten und verdienen das Geld. Ich arbeite auch. Ich arbeite den ganzen Tag an meinen Gedanken, Gefühlen und das wirklich jeden Tag. Und ich kann das halt nicht ausstellen. Ich kann nicht sagen, so jetzt ist Feierabend, ich schalte jetzt nicht drauf aus. Sondern ich muss auch den ganzen Tag machen, auch Nacht. Ich kann auch schon mal schlafen, Gott sei Dank. Aber auch nur mit Hilfe, sonst könnte ich das auch nicht. Also ich muss mich damit den ganzen Tag beschäftigen. Und das ist eben dieses Anstrengende, was du sagst. Ich habe diese Anspannung, ich habe die Gedanken, ich habe diese Gefühle, dieses Extreme, in dieser Stärke halt auch. Und es ist halt nicht nur rumsitzen und nichts tun, sondern eben jeden Tag und immer wieder und seit Jahren.
Was würdest du denn sagen, was dir am meisten bis jetzt geholfen hat?
Also da muss ich ehrlich gesagt sagen, was auch so im Nachhinein mir noch ganz, ganz gebraucht wird, sind tatsächlich, ja, es klingt ein bisschen blöd, aber Konzerte sind wirklich sehr hilfreich bei mir. Also muss ich wirklich sagen, ich meine, es sind zwar Konzerte nur, aber das macht ganz, ganz, ganz viel aus bei mir. Was hält mich oben sozusagen?
Das heißt, was du einfach gerne magst und was du genießen kannst.
Genau, das kann ich genießen. Da bin ich lebendig. Sonst bin ich wirklich, ich überlebe jeden Tag. Da kann ich auch diese Gedanken mal vergessen. Da kann ich auch mal nur Annika sein. Da kann ich auch mal ein bisschen Spaß haben. Da kann ich auch mal wirklich aus mir rauskommen. Und hier, wenn ich mal anders mich verhalte, werde ich schräg angeguckt. Und dort kann ich einfach auch mal so sein, also halt auch mal so meine Verrücktheit auslassen. Hier kann ich das nicht.
Was ist denn das nächste Konzert? Hast du was geplant?
Ich fahre jetzt am Wochenende, das ist aber nicht der Ray, sondern er hatte jetzt letzten Sommer über das Tötsch. Dabei, die ist tatsächlich auch studiert in Köln bei euch, kommt aber unten aus Hessen und hat auch jetzt ihr Album letztens rausgebracht, ihr neues, und die ist mit Geige unterwegs und hat aber auch total eine ganz tolle Stimme, und da bin ich jetzt Samstag, ist das erste Konzert wieder, wo ich hinfahre, da freue ich mich riesig drauf. Die ist auch so mein Alter und das tut halt gut. Und die war mit ihm letztes Jahr halt auf Tour. Und ja, da freue ich mich riesig auf wieder Musik und ein bisschen. Also ich fahre jetzt auch nicht alleine dorthin, sondern mit jemandem zusammen, die ich durch Ray kennengelernt habe. Also ich sehe dann dort halt auch Menschen, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Und ich merke halt, ja, du musst aber so sein und du musst so sein und du musst so sein. Klar, nicht jeder akzeptiert mich so, wie ich bin, und das wäre ja schön, wenn es so wäre. Aber
naja, ich glaube, bei
jedem anderen, ne? Das ist auch sehr schwierig, gerade auch mit diesem Krankheitsbild. Ne, also das ist halt eben auch diese Schwierigkeit, ne, und ich glaube, das ist allgemein schwierig, bei jedem anderen auch, ob jetzt mit Borderline oder ohne Borderline, ne, und genau, du wolltest aber gerade auch noch was sagen.
Ich glaube, bei der Musik verbindet euch einfach was anderes, ne? Da steht die Musik im Vordergrund und eure gemeinsame Begeisterung dafür, und da ist dann nicht mehr so entscheidend, ist jetzt jeder so, wie wir ihn für die Norm haben müssen, sondern wofür begeistern wir uns hier gemeinsam? Ne? Ich würde dich nochmal fragen wollen, was du denn anderen Betroffenen raten würdest. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das, ich würde denen sagen, geht ganz schnell auf die Suche nach der richtigen Diagnose, nach der Therapie. Was hast du gelernt, dass du sagen würdest, wenn du hörst, jemand ist so wie du unterwegs anfangs, was würdest du raten?
Also ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall, also mir hat es geholfen, es muss jetzt nicht allen helfen, also dieses Offene damit umgehen, kann erstmal nicht jeder, aber mir hat es geholfen, wer es kann, der sollte oder könnte das probieren, eben mit diesem Offenen damit umgehen. Ich glaube, was auch auf jeden Fall helfen könnte, sind Selbsthilfegruppen. Entweder in den Orten, also entweder Selbsthilfegruppen oder so Beratungsstellen oder jetzt auch wie eure Stiftung oder ja, ich sag mal, so Online-Gruppen ist immer ja so eine Sache, da gute auch zu finden, sag ich mal. Da habe ich auch so meine Schwierigkeiten gehabt schon, muss ich sagen. Ja, ich glaube, der Austausch ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das hat mir anfangs auch geholfen.
Der Austausch mit anderen Betroffenen auch, ne?
Genau. Also der Austausch halt mit anderen Betroffenen. Mhm. Weil man fühlt sich natürlich am Anfang, also das habe ich oft auch jetzt noch, wenn das dann einen so überfällt, diese ganzen Gefühle, man fühlt sich einfach, ja, nicht, erstens nicht normal, man fühlt sich wie so ein Monster, wenn das alles so, man fühlt sich halt anders, man fühlt sich einfach ja nicht normal. Mhm. Und es gibt ja dann auch einfach bestimmte Sätze, die einen dann so einfach ins Gesicht geknallt. Ach, stell dich nicht so an und du legst jedes Wort auf die Goldwaage. Also sowas darf ich mir auch manchmal. Oder oh, du machst auf jedem Wort ein Drama, wo ich mir denke, so, das mache ich jetzt auch nicht aus lauter Langeweile oder wenn ich es anders könnte, würde ich es tun. Mhm. Und das sind halt diese speziellen Antennen, wo das dann andockt, sag ich mal. Und ich glaube, ganz wichtig ist eben Austausch, damit man sich erstmal nicht dieses Alleine sein, also dieses Alleinsein und dieses Alleine fühlen, weil das würde ja dann noch obendrauf kommen. Und das würde das ganze Jahr nochmal verschlimmern. Mhm. So mein Gefühl war das am Anfang. Also ich glaube, das würde auf jeden Fall helfen. Ja, also wo ich dann auch mit angefangen habe, tatsächlich, das war aber nicht am Anfang, aber was glaube ich auch, wenn man auch in diesen Krisen ist, die Seelsorge kann man ja auch mit. Ich glaube, das würde auch am Anfang mithelfen. Glaube ich, einfach mit denen darüber reden. Mhm. Die können da, glaube ich, auch sehr gut. Also mir hat das auch jetzt in solchen Krisen, können die da auch helfen. Angerufen habe ich da noch nicht, aber hingeschrieben kann man auch. Mhm. Es gibt auch schon viele Sachen, was man theoretisch machen kann. Mhm. Ob sie dann helfen, ist die nächste Frage. Mhm.
Das ist
mal sehr individuell, sag ich mal. Genau.
Ja, und so wie ich dich am Anfang verstanden habe, hat dir einfach auch geholfen, dass du irgendwann auch einfach wusstest, ne, was du genau hast und damit auch ein Stückchen mehr wusstest, wie du dich dem nähern kannst. Und ich glaube, das heißt dann ja im Umkehrschluss auch durchaus den Arzt, die Ärztin aufzusuchen und zu sagen, so, also das und das habe ich, was kann ich für mich tun, was ist das eigentlich? Genau. Ne? Also nicht davor zurückzuschrecken und sich einzuigeln, sondern auch da im Prinzip offen zu sein, rauszugehen. Nur wer in einer gewissen Weise redet, dem kann ja auch geholfen werden. Ne?
Genau, das ist halt so der Punkt. Ich glaube, es ist einfach wichtig, am Anfang erstmal zu wissen, was habe ich denn überhaupt? Wenn man, wenn die Krankheit halt einen Namen hat, sozusagen, dem kann geholfen werden. Weil wenn ich nicht weiß, was ich habe, kann ich auch nichts tun. Mhm. Und das habe ich halt immer gesagt. Ich will endlich, dass das, ich sag mal, Pony einen Namen kriegt, was ich habe. Dann kann ich mit dem Pony auch was tun, sozusagen. Ich nenne das jetzt mal so. Dann ist das ein bisschen, ist das nicht ganz so negativ in dem Sinne. Und dann kann ich ja damit auch was machen, dann kann ich damit arbeiten. Mhm. Und ich muss sagen, mir hilft halt auch wirklich als Strategie, um damit mit allem besser umzugehen, halt auch ja eben diese Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, um damit einen Umgang zu finden. Mhm. Eben dann auch Texte zu schreiben, eben diesen, den ich eben auch vorgelesen habe. Das habe ich eben einfach mal vor der Aufnahme geschrieben, mal eben so. Das hätte ich noch weiter schreiben können, aber ich habe gedacht, das will ich jetzt nicht zwei Seiten aufschreiben. Genau.
Also Schreiben ist ja auch eine Form von Therapie, ne? Also genau, auch also so Journaling. Schön. Genau. Naja, und du machst ja einiges auf Instagram, bist da recht aktiv.
Genau.
Und da hatten wir im Vorfeld uns ja auch schon mal drüber ausgetauscht, dass das zum einen dir gut tut und es tut natürlich auch der Aufklärung und der Entstigmatisierung total gut, dass du sowas machst. Ne? Da treffen sich wahrscheinlich so verschiedene Anteile. Und das finde ich, das ist großartig. Was würdest du denn... Ich sag mal, du lebst ja jetzt auch mit deiner Familie zusammen, du hast es schon erzählt, dass die natürlich auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle mal an ihre Grenzen gekommen sind oder nicht wussten, wie sie mit dir umgehen. Was rätst du denn den Familien und den Angehörigen? Was können die tun, damit es leichter ist? Weil ich meine, die können nicht gesund machen, aber die können natürlich helfen und begleiten und da sein. Und da kann man ja auch vieles richtig und falsch machen. Was würdest du sagen, was tut dir gut?
Also erstmal so meine Erfahrung. Also ich muss sagen, meine Borderline-Erkrankung war zwischenzeitlich durch die DBT bisschen besser geworden.
Mhm. Also so. Erklärst du noch mal für alle, die das nicht wissen, was DBT ist?
Ich kann nicht die genaue Bezeichnung, ich kann es nicht genau aussprechen, wenn ich ehrlich bin, aber es ist ein Skills-Training oder ein Fertigkeiten-Training. Und Skills wollen halt helfen in Krisen, dass man sich halt nicht, ich sag mal, negativ was macht, sondern halt ja eben was anderes tut in den Situationen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen Ball in der Hand, weil ich einfach auch merke, dass das natürlich schon auch was mit mir macht. Mhm. Dieses Erzählen, meine Erfahrungen erzählen und dass ich einfach merke, dass meine Anspannung nicht zu hoch wird, habe ich so einen Ball in der Hand. Mhm.
Also es ist eine Form von Regulationstraining, ne?
Genau, es sind fünf verschiedene Module. Es geht um Achtsamkeit. Ich muss sagen, das war sehr intensiv. Also ich habe erst gedacht, oh mein Gott, was machen wir hier? Aber ich muss sagen, das war wirklich anstrengend. Also es ging jetzt nicht nur einfach nur um Atemübungen, sondern es ging wirklich tiefer. Also das darf man nicht unterschätzen, muss ich sagen. Dann geht's halt um Stresstoleranz, Umgang mit Gefühlen, das muss ich sagen, hat mir mit am besten bis jetzt geholfen. Mhm. Dann gibt es noch Selbstwert. Mhm. Das habe ich aber noch nicht gemacht, das werde ich wahrscheinlich noch machen. Und ich überlege gerade zwischenmenschlich, dass Beziehungen halt, weil das ist ja auch ein großer Punkt halt, gerade eben auch im Leben mit, wenn man eben noch mit seiner Familie zusammenlebt oder mit einem Partner. So, das ist jetzt bei mir nicht der Fall, deswegen kann ich da halt leider nichts raten, aber im Bereich halt mit Angehörigen oder Familie. Also meine Erfahrungen waren da, also am Anfang war das echt, da war das sehr dieses Impulsive, also wo ich immer diese extremen Wutattacken, das war sehr anstrengend für meine Familie, aber nicht nur für meine Familie, auch für mich selber, weil ich wollte das nicht. Also ich habe das zwar getan, aber ich habe auch immer gesagt hinterher, ich möchte das nicht, aber ich kann es nicht abstellen. Also wie gesagt, dieser An- und Ausknopf ist halt nicht da. Ich kann es nicht steuern, ich kann es auch nicht kontrollieren. Und ich habe halt durch dieses DBT und durch die Skills bisschen wenigstens gelernt, ein bisschen besser damit klarzukommen, sage ich mal so. Und dass ich mich, es ein bisschen besser kontrollieren kann, sag ich mal so. Dann war es auch ein bisschen besser. Durch neue Traumata ist das leider wieder schlimmer geworden. Es ist aber bei jedem auch anders von den Symptomen her. Also jede Borderline-Stimme ist sehr individuell. Wo viele ja auch sagen, ja, jeder ist gleich. Das ist aber nicht so. Also ich habe das halt auch so kennengelernt, dass die wirklich sehr individuell ist. Und was ich halt so die letzten Monate gemerkt habe, ich glaube schon, dass Angehörige und Familien schon, klar, die können nicht den Betroffenen oder mich zum Beispiel, meine Eltern können mich nicht heilen oder mich gesunden oder genesen sozusagen. Aber ich habe zu meinen Eltern auch gesagt, ihr könnt zum Beispiel fragen mal zwischendurch, wie geht's dir? Eine ganz normale Frage. Also das ist ja schon allgemein. Kann man ja auch in nicht solchen Situationen fragen. Ich sag mal, das fragt man ja auch ein nicht Borderline-erkrankten Menschen, wie geht es dir? Und das einfach mal zu fragen und nicht, wenn man so eskaliert oder also so impulsiv wird oder wenn man andere Phasen hat, dass man dann rausgeht oder wie auch immer, sondern dass man fragt, warum hältst du dich so oder was kann ich tun? Dass man halt nicht sich so denkt, oh mein Gott, nee, damit kann ich jetzt nicht umgehen. Mhm. Ich meine, das ist schwierig. Mhm. Aber ich habe halt jetzt auch, ich versuche das mit meinen Eltern zusammen zu machen. Mhm. Ich versuche vieles zu erklären. Auch gerade jetzt in diesem Steps-Training. Also ich versuche denen auch durch meine Texte, denen das zu erklären. Und wir hatten tatsächlich ein sehr gutes Familiengespräch bei einem Aufenthalt letztes Jahr.
Ach, schön.
Und ja gut, es war etwas unterhaltsam, sagen wir es mal so. Also meine Eltern waren etwas verschreckt, sag ich mal. Die Therapeutin hat zu ihnen gesagt, weil meine Mutter gefragt hat, ja, warum hat denn gerade Annika dieses Pech, dass sie das hat? Oder wir dieses Pech, dass Annika diese Erkrankung hat? Und dann hat die Therapeutin halt gesagt, naja, sehen Sie das nicht als Pech, sondern als Geschenk. Meine Eltern saßen da so nach dem Motto so, was wollen Sie mir uns jetzt damit sagen? Mhm. Und naja, sie sagte halt, naja, das ist ja auch irgendwo eine Fähigkeit, so zu sein mit Borderline. Es ist ja nicht, also man hat ja gewisse Fähigkeiten, die ich ja auch eben schon. Und ich habe einfach auch gedacht, so, was soll denn bitte daran ein Geschenk sein? Aber ich muss sagen, ich habe das auch für die letzten Monate und im letzten Jahr gemerkt, dass man auch sich verändern kann auf der Borderline-Reise sozusagen. Mhm. Und dass es auch eine Chance sein kann. Früher hätte ich niemals gedacht, wie gesagt, dass ich dieses hier heute mache und dass ich mal eher in die soziale Richtung was machen möchte. Also das hätte ich niemals gedacht.
Ich finde es total schön, dass du, wie du das gerade ausgedrückt hast, auf der Borderline-Reise, das drückt ja auch so ein bisschen das aus, was wir auch schon mal angesprochen hatten, dass man wahrscheinlich akzeptieren muss, dass einen das ein Leben lang begleitet.
Genau.
Dass man aber lernen muss, wie man sich, um das mal im Bild zu bleiben, ne, wie man sich auf dieser Reise irgendwie gut macht. Und ich glaube, da bist du auf einem ganz, ganz tollen Weg. Und ich fand auch sehr schön, was du eben gesagt hast. Ja, also was ist hilfreich, wenn einfach schon mal gefragt wird, was kann ich tun? Ich meine, wenn sich jetzt eine Freundin oder die Mutter oder die Tochter das Bein bricht, dann fragen wir ja auch, was kann ich tun? Kann ich dir was bringen? Kann ich dir was helfen? Wie geht's dir heute? Genau. Und es geht ja nicht immer darum, also ich glaube, das ist auch jedem Erkrankten klar, dass wir nicht die Verantwortung dahin schieben, aber das ist natürlich, es gibt Sachen, die sind hilfreich und es gibt Sachen, die sind nicht so hilfreich und vielleicht kann man auch einfach sagen, du, das und das würde ich mir wünschen, das würde mir gut tun und frag mich das einfach oder unterstütz mich dabei. Das muss man natürlich auch als der Betroffene lernen, vielleicht seine Bedürfnisse in einer vernünftigen Form dann einfach auch mal zu sagen, ne? Jetzt möchte ich meine Ruhe haben, jetzt fände ich super, du würdest mich mal fragen. Das kann man ja auch nicht immer riechen, auch als der Angehörige nicht.
Nee, genau.
Aber das kann man natürlich auch miteinander lernen und das fand ich eben sehr schön, wie du das gesagt hast. Also insofern finde ich super.
Es ist halt wirklich auch so eben sehr halt auch so, wie ich jetzt manche Dinge ausspreche, eben meine Wünsche halt auch so dieses, ich würde mir halt wünschen, dass es vielleicht in die Richtung geht. Früher war das eher so, also ich glaube, ich war viel auch ein bisschen so in Vorwurfshaltung, was ich aber gar nicht wollte oder so unbewusst gemacht habe. So, wo ich mir gedacht habe, so eigentlich möchte ich das gar nicht, aber ich habe es vielleicht trotzdem getan, so. Was mir aber natürlich hinterher auch leid tat. Also es war bei mir immer, wenn ich irgendwas getan habe, es tat mir immer hinterher leid. Also ich habe das nie absichtlich oder bösartig oder in die Richtung. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig für, ich meine, es mag vielleicht Fälle geben, wo das so ist, aber ich kann in meinem Fall nur sagen, so im Umgang mit meiner Familie, in meinem Fall eben, ich habe zu denen auch immer gesagt, ich mache das nicht extra und ich möchte euch niemals wehtun. Aber das, was halt jetzt gerade so ist, es ist halt erstmal so. Und ich muss das halt leider erstmal so annehmen. Und ihr auch. Und was sie halt auch aktuell so sagen, ja, sie müssen auch damit auch erstmal klarkommen, dass ich halt so reagiere, wie ich reagiere. Und, aber sie sehen ja, ich gehe zur Therapie, ich versuche irgendwie mit meiner Krankheit klarzukommen. Und es gibt so viele Menschen, die dies nicht tun, die keine Therapie machen, denen das egal ist, die das nicht tun. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig.
Ja, klar, zu sehen, dass du dich bemühst, ne? Und dass du zumindest auch da ja, dass du dran arbeitest, ne? Also es gibt ja die, die gar nicht die Diagnose haben, die wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen, und es gibt die, die haben vielleicht sogar eine Diagnose, aber die wehren sich noch
in die... Können die auch immer, ne? Warum auch immer, ne? Es gibt ja verschiedene Gründe, sag ich mal, was auch gar nicht als böse gemeint ist von mir, also ich sage ja verschiedene Gründe, sag ich mal, aber das kann ja auch Offenheit sein. Ich glaube, da ist meine Familie auch ganz froh und dankbar. Oder ja, auch stolz, dass ich da halt wirklich jede Nadel im Heuhaufen, ich sag mal, nutze, wirklich auch so, sag ich mal, zu kämpfen eben. Also wirklich jede Therapie auch versuche, ja, zu nutzen sozusagen.
Ich würde dich gerne noch mal fragen, jetzt sind wir ja ungefähr bei 2 Jahre Corona angekommen. Was hat diese Zeit denn mit dir gemacht? Hat es das schlimmer gemacht oder war es eigentlich sogar, das sagen ja auch manche Betroffene, gar nicht so schlimm, dass es so quasi im Außen etwas ruhiger geworden ist? Was hat das mit dir gemacht? Ich meine, Konzerte gab es nicht in der Zeit, ne? Fast keine.
Es war keine Konzerte. Aber der liebe Ray hat über YouTube so Sessions gemacht, tatsächlich für uns Fans oder so für die Menschen mit seiner Frau zusammen. Das war toll und das hat er fast jeden Donnerstag gemacht. Und daraus ist halt auch die letzte Tour im Sommer letztes Jahr entstanden. Darüber bin ich sehr dankbar. Also da hatten wir schon ein bisschen Unterhaltung. Das hat mir auch sehr, sehr viel Kraft gegeben in den letzten 2 Jahren seit Corona. Also das waren immer so meine kleinen Ziele, wo ich zugekämpft habe sozusagen auch. Aber Corona hat natürlich schon auch bei mir Spuren hinterlassen. Aber für mich war es so, naja, ich kannte das ja schon so isoliert zu leben. Also so dieses so eingeengt sozusagen. Also so, ich bin halt durch, nicht nur durch diese Borderline-Störung oder Krankheit, nenne ich es ja, also es ist ja auch, aber auch Störung, ne? Ich sag mal, durch meine Depression bin ich halt auch total isoliert. Also es ist, wenn es ganz schlimm ist, gehe ich auch nicht raus. Dann bin ich nämlich tageweise nicht draußen. Die einen verstehen, die einen fragen sich, ja, warum denn? Geh doch einfach raus. Ne? Und deswegen kenne ich das. Also für mich war das nicht so schwer zu akzeptieren, eben dieses nicht auszuwirken. Ja. Für mich war das normal, weil ich kenne das seit Jahren, ja, zu Hause zu bleiben. Für mich war das so. Ich kenne das gar nicht anders, aber halt war nicht im Corona bedingt, sondern halt krankheitsbedingt. Für mich war das jetzt nicht so eine Veränderung in dem Sinne, aber trotzdem hat Corona natürlich schon auch was bei mir hinterlassen. Also ja, klar. Zum Beispiel mit den Masken, das hat schon auch bei mir, also für mich ist das schon gerade mit FFP2-Masken, also da kriege ich richtig auch Panik drunter, Panikattacken. Ist halt auch ein Thema bei mir, das ist gerade mit den Masken und ist schon schwierig. Also ich trage die, das ist Ne? Also ich halte mich schon auch an die Regeln und alles. Keine Frage, aber ja, es ist, also macht schon auch was mit mir. Mein Vater sagte noch letztens, ich habe eben auch mal so die Fragen gezeigt und einfach gesucht, ja, also Corona hat ja eigentlich bei dir nichts hinterlassen. Ich so, naja, ich bin es zwar gewohnt, so isoliert zu sein, sozusagen, durch diese Person, aber es hat natürlich schon auch Spuren bei mir hinterlassen. Mhm. Auch wenn ich das so kenne, sozusagen.
Kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ich glaube, was wir an der Stelle noch auf jeden Fall mal erwähnen müssen, ist, weil du gerade von Depression zweimal gesprochen hast und auch von der Panikattacke ist, dass es ja häufig so ist, dass selbst wenn die Diagnose Borderline besteht, dass es meistens Hand in Hand geht mit noch irgendetwas anderem, ne? Und das einfach auch mal für die, die zuhören, ne, dass man, es ist selten so, dass es nur eine Diagnose ist, ne, die wie so im Lehrbuch steht, sondern es kommt oft Hand in Hand und, ne, mal ist das eine auch mehr, mal ist das andere mehr oder weniger. Das vielleicht einfach auch noch mal so ein bisschen zur Erklärung für die, die das nicht so kennen.
Jetzt auch noch bei diesem Text, den ich ja eben vorgelesen hatte, das war halt auch wirklich nur so ein Teil, das war jetzt auch nicht so alles, was so dazugehört, ne? Weil sonst hätte ich, weiß nicht, den Rat nicht stimmt wahrscheinlich, von der nicht schreiben. Deswegen wollte ich halt nur einen kleinen Teil mal zeigen. Da gehört noch so vieles anderes dazu. Aber eben, was du eben sagst auch, ne? Es ist meistens, bei den meisten ist, eben noch diese ganzen andere Kram einfach noch. Das ist halt sehr komplex.
Ja, erstmal möchte ich dir von ganzem Herzen danken, dass du uns so viel Einblick gegeben hast in deine Seele, in dein Leben, auch in deine Familie und in den Weg, den du gegangen bist. Wir fragen die meisten an dieser Stelle, was sie denn für einen Tipp haben für die seelische Gesundheit. Und vielleicht können wir ja auch von dir einen Tipp bekommen, was du tust. Um gesund zu bleiben, gesund zu werden, was dir hilft?
Also ich habe mir das selber nochmal ein bisschen, habe ich tatsächlich eben auch noch ein bisschen drüber nachgedacht. Also ich habe gerade auch nochmal, gerade nach meinen zwei Burnout letztes Jahr, nochmal in der Klinik tatsächlich lernen dürfen, sich dann auch mal an sich selber zu denken. Weil das habe ich lange Zeit nicht getan. Ich habe keine Grenzen gesetzt, ich habe nicht Nein gesagt. Und ja, das war das Ende von mir. Und ich habe dann gelernt, mal auch mal für mich was zu tun. Mhm. Halt wirklich Selbstfürsorge. Und sei es ein Tee oder ein Watt oder weiß der Geier was. Also wirklich mal auch für mich selber was zu tun. Mhm. Und nicht nur andere. Und genau, also wirklich für sich selber was zu tun. Mhm. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich glaube, Achtsamkeit ist auch ganz, ganz wichtig im Alltag, auch für die seelische Gesundheit. Mhm. Also achtsam mit sich selber umgehen, aber auch so achtsam mit der Natur oder allgemein im Alltag zu sein. Ich glaube, ja, die Natur hilft einem auf jeden Fall und auch die Tierwelt. Mhm. Also, dass man halt nicht nur, also, dass man achtsam halt in der Natur ist, aber auch mit allen fünf Sinnen. Das haben wir halt auch, wie gesagt, in dem DBT, in der Achtsamkeitsmodul gelernt, eben mit allen Sinnen, allen fünf Sinnen achtsam zu sein. Genau, und eben dieses Thema eben auch mal diese Zeit für sich eben zu nehmen. Mhm. Ja, das ist, finde ich, ganz wichtig, glaube ich, zum Erhalt ja der Gesundheit, ob jetzt seelisch oder körperlich, sage ich mal.
In jedem Fall, ja.
So, genau.
Das kann man ja auch gerade im Moment eigentlich alles schön miteinander verbinden, ne? Es ist mit Zeit für sich, nach draußen zu gehen, das Wetter ist im Moment, also heute ist es in Köln gerade nicht ganz so pralle, aber die nächste Zeit soll wieder sehr viel Sonne kommen und jetzt im Frühjahr gibt es so viel zu entdecken, die Blumen kommen, die Blätter kommen. Ich habe gestern gesehen, dass innerhalb von 2 Tagen an einem Baum, wo ich oft vorbeigehe, ganz viel grüne Blätter entstanden sind und da kann man sich einfach auch freuen dran und das wahrnehmen. Also ich finde das, und das ist ja eine Form von Achtsamkeit, ne? Mal ganz genau hinzugucken, was ist da eigentlich passiert und wie entwickelt sich die Natur gerade, das auch zu riechen und zu spüren und so. Also das ist ein schöner Tipp und ich glaube, wir haben das alle so ein bisschen im Kopf, aber wir machen es dann nicht wirklich, ne?
Und genau, das ist halt dieser Punkt, ne? Man macht es einfach zu wenig. Mhm. Und seitdem ich dieses Modul gemacht habe, ich achte da viel, viel mehr drauf. Also an einem Baum habe ich tatsächlich auch so diesen, ja, Harz, glaube ich, nennt sich das. Da habe ich tatsächlich dann noch so ein kleines Herz gesehen, wo ich dann auch gedacht habe, so, da achtet man ja nicht drauf. Nee. Also man guckt sich ja jetzt nicht diesen Baum genau an, ne? Wenn man sich da nicht so konzentriert drauf, aber ich habe mich dann einfach vorgestellt, wollte einfach ein bisschen was rüberkommen. Es war schon wieder alles so viel und es kommt dann halt einfach auch plötzlich. Ne? Mhm. Man möchte das nicht, aber es kommt plötzlich. Das ist halt auch ein Teil von Borderline. Mhm. Da kann man nicht, die Krisen kommen, wenn sie wollen. Und,
kann man nicht verschieben auf morgen.
Genau,
nein.
Man kann sie leider nicht verschieben.
Nein.
Genau.
Ja. Aber vielleicht muss man da genauso mit der Achtsamkeit auch umgehen, die kann man auch nicht verschieben auf morgen. Ne? Also manchmal, so kenne ich das von mir auch, dass ich dann denke, ach, jetzt müsstest du eigentlich mal in Ruhe durch den Wald gehen, eine halbe Stunde, aber nee, da hast du jetzt keine Zeit, du musst ja noch die Wäsche und das noch und Zoom-Meeting und arbeiten und so. Und vielleicht muss man genau in dem Moment dann aber genau das tun und mal sagen so, und wenn es dann nur 20 Minuten sind, aber die bringen mich dann wieder in meine Mitte und so schütze ich eben meine seelische Gesundheit ein Stück.
Ja,
ne?
Genau. Ich habe auch tatsächlich jetzt vor dem Podcast, bevor ich jetzt hier in Zoom reingekommen bin, habe ich tatsächlich mir auch nochmal so ein paar Konzertvideos reingezogen, einfach nur so zum Entspannen. Das war so meine Vorbereitung, einfach nochmal so ein bisschen Kopf sammeln.
Super. Das war einfach gut so, ne? Ist ja auch ein Tipp für die seelische Gesundheit. Konzertvideos gucken.
Genau, also das ist so meins, was mich wirklich aufbaut, wo ich Kraft rausziehen kann. Und ich habe mir dann tatsächlich dann im letzten Jahr auch ein Tattoo machen lassen, hätte ich auch niemals getan, vor Jahren, also gut, nicht auch am Fußball, sag ich mal. Und das begleitet mich auch und
schön.
Genau, also das bringt schon sehr viel. Aber ich möchte mich auch ganz herzlich bei dir bedanken und allgemein bei der Stiftung und auch dass Paula sich dann nochmal zurückgemeldet hat bei mir im Dezember oder wann auch immer es war. Auf jeden Fall, dass ich heute hier mit dir sprechen durfte.
Sehr, sehr gerne.
War super schön. Es hat so viel Spaß gemacht.
Super.
Und wieder merke ich, dass ich genau in diese Richtung machen möchte, weil ich da einfach total drin aufgehe. Weil viele denken immer so, ach, du willst ja nur Aufmerksamkeit, aber darum geht's mir gar nicht. Ich möchte halt auch mit erreichen, dass diese Vorurteile halt weggehen. Mhm. Also ich meine, die werden wahrscheinlich nie voll weggehen, aber ein bisschen weniger werden. Und eben zwei, dass Borderline mehr ist als nur gewisse Symptome, sondern dass da viel, viel mehr hinter steckt. Und dass wir auch nette Menschen sein können. Und genau.
Also wir sehen ja, dass zum Beispiel in Bereichen wie bei AIDS sich in den letzten 20 Jahren so viel verändert hat im Bereich in Bezug auf die Vorurteile. Insofern glaube ich, dass unsere Arbeit da auch eine Menge bringt. Also damit meine ich jetzt nicht nur unsere Arbeit der Stiftung, sondern überhaupt die ganze Szene, die sich darum bemüht. Und da gibt es inzwischen viele, die das tun. Und ich würde sagen, du gehörst da dazu. Also insofern freue ich mich sehr, dass wir dieses Gespräch machen dürfen. Mich hat das tief berührt, als du eben gesagt hast, ich überlebe dann den Tag so. Und das Ziel sollte es ja eigentlich sein, den Tag zu leben, zu erleben, zu genießen. Und ich wünsche dir das von ganzem Herzen, dass du da weiter einen guten Weg findest mit deiner Therapie. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ein tolles Konzert am Samstag.
Genau.
Sage vielen Dank, liebe Annika. Und für alle Zuhörer, im März gibt es dann eben zum Thema Borderline noch den zweiten Teil des Podcasts mit Reka Markus von der LVR-Klinik in Köln, die unser Gast ist und unsere Expertin. Sie ist Psychiaterin und eine ausgewiesene Expertin im Bereich Borderline. Sie hat uns damals schon beim Borderline-Tag begleitet. Und mit ihr sprechen wir darüber, wie solche Erkrankungen ablaufen, was man tun kann und auch wie schwierig die Corona-Situation besonders für junge Menschen war. Vielen Dank und auf Wiederhören. Bis bald bei Redselig.